Hallo und herzlich willkommen zu den GfK-Helden. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit El Weckert aus Berlin zum Thema GfK und Organisationsentwicklung. El Weckert hat in den letzten Jahren 7 Bücher über Kommunikation und Mediation geschrieben und arbeitet seit über 10 Jahren überwiegend in Unternehmen und Organisationen mit diesen Themen. Du erfährst in dieser Folge, wie die GfK in Unternehmen und Organisationen integriert werden kann, welche verschiedenen Angebote und Abläufe es dabei geben kann, wie du herausfindest, welches Angebot für welches Unternehmen hilfreich sein kann, welche Hindernisse es gibt, die GfK in ein Unternehmen zu integrieren, was es braucht, um als Unternehmensangehörige und GfK-Begeisterte die GfK in ein Unternehmen zu bringen, und welche Bedeutung die Umsetzung des Gelernten in die Praxis hat, die Transferwirksamkeit. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und los geht's. Ja, grüß dich, El. Schön, dass wir uns sehen und ich freue mich, über das spannende Thema zu sprechen, gewaltfreie Kommunikation und Organisationsentwicklung. Wie definierst du Organisationsentwicklung?
Ich bleibe erstmal bei dem Thema, das vielleicht für die Hörer und Zuschauer am spannendsten ist, nämlich wo da gewaltfreie Kommunikation einen Platz findet. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Unternehmen zu mir gekommen ist und gesagt hat, wir wollen Organisationsentwicklung auf Basis von gewaltfreier Kommunikation. Was ich erlebe, ist, dass Organisationen zu mir kommen und sagen, sie arbeiten doch schon lange mit großen Unternehmen und Organisationen zusammen. Wir haben Probleme identifiziert in unserem Unternehmen und haben gemerkt, da geht es im Kern um Gesprächskultur. Das heißt, wie reden die Menschen miteinander? Wie verhandeln die Menschen miteinander Lösungen? Was können Sie uns da anbieten? Und dann antworte ich, das hängt davon ab, wie tief Sie an die Wurzeln runtergehen wollen. Also das Einfachste ist, wir holen die Leute, die Sie identifiziert haben, ja, also wo es Probleme gegeben haben, zusammen und führen Kommunikationstrainings mit gewaltfreier Kommunikation durch. Entweder 3 Tage oder ein ganzes Jahr, je nachdem, wie intensiv Sie das wollen. Oder aber wir setzen uns erstmal mit allen an einen Tisch und führen Interviews. Was wird denn eigentlich gebraucht? Und da wird es bei den meisten Personalabteilungen schon kritisch, weil die haben dann schon eine sehr eigene Vorstellung entwickelt, wenn sie mit mir ins Gespräch kommen. Also das heißt, da gucken die erstmal erstaunt und Gespräche führen. Wissen wir das wirklich? Das ist aufwendig. Und ich sage dann immer, je tiefer das gehen soll, desto mehr Einbindung der ganzen Player brauchen wir. Also Geschäftsführung, Betriebsrat, Personalabteilung, Führungskräfte, Mitarbeiter, die müssen eigentlich, wenn das in die Tiefe gehen soll, alle gefragt worden sein, wo sehen Sie Probleme, was braucht es für Veränderungen. Und dann wird ein Konzept entwickelt, meistens entweder durch die Personalabteilung oder durch externe Berater, die mit dem Vorstand zusammenarbeiten. Und dann entwickelt man ein Konzept, legt das wieder diesen Playern vor. Und wenn man dann eine Zustimmung kriegt, und dann denke ich immer, eine möglichst breite Zustimmung, dann kann man sowas noch viel tiefer ausrollen mit ganz vielen verschiedenen Interventionen.
Gut, ein ziemlich breites Feld und ziemlich flexibel von dem Umfang her.
Vielleicht ist es für die Zuhörer und Zuschauer am interessantesten, wenn ich mal mit einem konkreten Beispiel anfange.
Ja, gerne.
Ich kriege einen Anruf von einer Personalabteilung. Herr Weckert, Sie machen gewaltfreie Kommunikation und Sie haben Erfahrung in Unternehmen und Organisationen. Haben Sie Lust, mit uns ein Kommunikationstraining durchzuführen? So, jetzt werde ich hellhörig und denke mir, was wollen die erreichen? Und dann verabrede ich mich mit denen, versuche einen Vor-Ort-Termin zu kriegen, wo man sich in die Augen schauen kann, wo man einen Eindruck voneinander gewinnt und fragt, was ist Ihr Ziel? Was wollen Sie erreichen? Und dann ist das manchmal schon recht diffus, was ich dann an Antwort kriege und manchmal total konkret. wir wollen, dass im Service Center anders mit Kunden umgegangen wird. Oder wir wollen in unsere Führungskräfteentwicklung die gewaltfreie Kommunikation einbinden, weil wir wollen wertschätzende Begegnung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern erzeugen. Oder wir möchten, dass sämtliche Mitarbeiter bei uns im Unternehmen einen bestimmten Kommunikationsstandard entwickeln. Und dann biete ich auf diese Fragen Antworten an. Das heißt, ich präsentiere die unterschiedlichen Konzepte, die ich schon in Unternehmen durchgeführt habe. Und das könnte zum Beispiel sein, dass ich dann sage, okay, im Service Center biete ich Ihnen an, wir machen 2 Tage gewaltfreie Kommunikation und dann machen wir Telefontraining basierend auf gewaltfreier Kommunikation. Dann würde ich kleine Gruppen bilden von vielleicht 6 bis 12 Personen, die dann solche Workshops, in solchen Workshops mit mir zusammen trainieren. Und die führe ich dann gemeinsam mit der Personalabteilung auf ein bestimmtes Ziel hin. Nämlich das, wenn der Anruf kommt, können die mit Störungen professionell umgehen, wertschätzend bleiben, auch wenn sie persönlich auf die Hörner genommen werden oder angegriffen werden verbal. Die können deeskalieren und die wissen auch, was zu tun ist, wenn die Deeskalation, wenn die Eskalation eine bestimmte Stufe erreicht, wo sie dann externe Hilfe hinzuziehen müssen. Das könnte zum Beispiel ein Fall sein. Oder der Fall der Führungskräfteentwicklung. Dann würde ich fragen, besteht schon ein Führungskräftetraining, wo ich mit meinem Kommunikationsanteil ein Anteil werde? Was machen die anderen und wie bringen wir das zusammen? Oder ich biete an, ich mache mit Ihnen eine komplette Führungskräfteentwicklung mit meinem ganzen Repertoire. Das habe ich mehrfach gemacht, also x-fach so in den letzten 10 Jahren, dass ich Teams von Führungskräften 1 Jahr lang in 7 Modulen die wesentlichen Elemente der wertschätzenden Kommunikation in ganz verschiedenen Führungssituationen beigebracht habe. Oder es wird gefragt oder es stellt sich heraus im Gespräch, es geht um bestehende Konflikte. Und ich wurde eigentlich gebeten, jetzt ein Kommunikationstraining durchzuführen mit den Leuten, die die Konflikte haben. Und ich merke aber im Gespräch, da wäre eine andere Intervention viel sinnvoller, nämlich, dass wir eine Mediation machen, also dass wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen und den Konflikt klären. Und da gibt es dann wiederum auch unterschiedliche Varianten, dass ich zum Beispiel hingehe und sage, ich biete Ihnen an, wir machen mit der Gruppe 3 Tage gewaltfreie Kommunikation oder auch 1 Tag oder 2 Tage oder 3 Tage, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Vorwissen die auch haben. Und dann steige ich ein in die Mediation oder umgekehrt, wir machen die Mediation und machen dann mit denen Teamentwicklung und in der Teamentwicklung dann als Bestandteil gewaltfreie Kommunikation. Und jetzt, Peter, siehst du schon, das gibt quasi unendlich viele Möglichkeiten und das ist unheimlich schwer, das pauschal zu beantworten. Aber ich finde es immer viel sinnvoller, erstmal Fragen zu stellen, viele Fragen zu stellen, zuzuhören, was brauchen die und dann so passgenaue Lösungen zu liefern, weil ich, also ich arbeite halt gern sinnvoll, dass am Ende was rauskommt, also Nutzen entsteht. Das ist einerseits macht das mehr Spaß, das ist befriedigender, andererseits fördert es auch die Geschäfte, denn die Kunden sind zufriedener.
Ja, wie ist denn die Bereitschaft der Teilnehmenden, sich auf die gewaltfreie Kommunikation einzulassen? Und vorab, du wirst angefragt mit gewaltfreier Kommunikation, auch von der Begrifflichkeit her, oder nennst du das dann wertschätzende Kommunikation? Wie ist der Kontakt und wie ist grundsätzlich die Reaktion, wenn du kommst und sagst, gewaltfreie Kommunikation biete ich an?
Ich habe in den letzten 10 Jahren so eine Erfahrung gemacht, die ist inzwischen prototypisch. Meistens werde ich kontaktiert aus der Personalabteilung von Menschen, die selber schon mal irgendwo mit gewaltfreier Kommunikation in Berührung gekommen sind, die ein Seminar gemacht haben, den Vortrag gehört haben, die Buch gelesen haben und gemerkt haben, boah, da ist unheimliches Potenzial und das lässt sich sicher auch in unserem Unternehmen fruchtbringend anwenden. Und diese Personen, die das also schon kennen, kennen dann häufig mich von meinen Büchern und Videos oder sie haben im Internet gesucht und mit der Begriffskombination gewaltfreie Kommunikation Unternehmen und Organisationen nicht gefunden. Da spreche ich also mit Leuten, die schon einen minimales Vorwissen haben oder manchmal sogar auch ein großes Vorwissen. Und das ist super, weil dann lässt sich leichter andocken. Schwieriger ist es dann, das ganze Umfeld von denen zu erschließen. Das bedeutet zum Beispiel, die Personalabteilung ist total davon überzeugt, das passt, das ist super, das ist wirksam. Und die Geschäftsführung kennt das aber nicht und steht diesem Begriff vielleicht auch erstmal skeptisch gegenüber. Deshalb lege ich so viel Wert auf persönliche Begegnung, weil mein Auftreten kennzeichnen vielleicht vor allen Dingen zwei Dinge. Das erste ist natürlich Professionalität und Erfahrungswissen, also weil ich mache das seit über 10 Jahren ausschließlich in Unternehmen und Organisationen. Ich kann andocken, ich weiß, was die für Probleme haben und ich kann denen Angebote machen, die genau auf deren Lösungswünsche einzahlen. Und das Zweite ist, ich spreche eine Sprache, mit der die was anfangen können. Du weißt ja sicher, in der gewaltfreien Kommunikation gibt es sehr viele Untergruppen, sehr viele Szenen. Das hängt auch davon ab, mit welchem Ziel ist der Trainer selbst in die gewaltfreie Kommunikation reingegangen, was möchte er erreichen, was hat er für eine Vorbildung, mit welchen Klienten arbeitet er. Und manchmal ist es halt wichtig, dass wenn man mit einem Geschäftsführer, einer Geschäftsführerin redet, dass man dann auch deren Sprache trifft, deren Umgangsformen trifft, denen zeigt, die Leute im Unternehmen, die mir später begegnen werden, die spreche ich auch wirklich an mit meiner Art. Das ist nicht zu verblümt, das ist nicht zu esoterisch, da geht es zur Sache und das kann ich am besten vermitteln, wenn ich diesen Leuten im 4-Augen-, 6-Augen-, 8-Augen-Gespräch gegenüber sitze.
Mhm. Du hast ja auch Stallgeruch. Du hast ja auch Betriebswirtschaft, glaube ich, studiert, oder?
Nochmal bitte.
Du hast Betriebswirtschaft studiert?
Fast. Ich habe Volkswirtschaft studiert.
Volkswirtschaft.
Was kein so ganz grundlegender Unterschied ist. Aber unter den Studenten damals war das sehr wichtig, was man studiert.
Ja.
Also, ja, du hast recht. Ich habe Volkswirtschaft studiert. Ich bin Organisationsentwickler, habe mich weiterbilden lassen zum systemischen Berater. Ich bin Projektmanager für interaktive Medien. Ich habe systemisches Konsensieren gemacht, Mimikresonanz. Und jetzt, das ist das Neueste und das ist halt für Unternehmen halt auch ein besonderer Pluspunkt, habe ich mich zertifizieren lassen als Transferdesigner. Ist dir der Begriff bekannt?
Nein, noch nicht, aber ich nehme an, dass das aus dem Buch ist, oder? Kann das sein?
Genau. Die Ina Weinbauer-Heidel hat das Buch dazu geschrieben und dann eine Ausbildung aufgelegt für Trainer und Trainerinnen und Organisationsberater und auch Menschen aus der Personalwirtschaft. Es geht bei diesem Thema Transfer um Folgendes. Normalerweise, wenn ein Mensch ein Seminar belegt, einer von 5 macht dann nachher in der Praxis das, was er im Seminar gelernt hat. Und das ist ganz egal, ob es da um Excel geht oder um Wirtschaftsprüfungen oder um Bilanzen oder eben um Führungsthemen. Einer von 5. Und dann hat mal ein Kritiker ein Buch dazu geschrieben und gesagt, da wird ja Geld verbrannt ohne Ende, wenn dann 4 von 5 Leuten das am Ende nicht umsetzen. Und die Ina Weinbauer-Heidel hat sich dann angefangen, systematisch mit der Frage zu beschäftigen, wie können wir denn den Prozentsatz erhöhen? Wie können wir erreichen, dass mehr Menschen das, was sie lernen, in der Praxis dann umsetzen? Und ich habe mich dann sofort total davon angesprochen gefühlt, weil beim Thema gewaltfreie Kommunikation geht es ja nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern eben Sinn zu erzeugen, also etwas zu machen, was wirklich Bewegung in ein Team, in eine Organisation bringt, vor allen Dingen natürlich Bewegung in den Einzelnen. Ja, seine Art und Weise, mit sich selbst umzugehen, seine Art und Weise, mit anderen umzugehen. Letztendlich gesünder, zufriedener zu leben, mit anderen in bessere Beziehungen zu kommen. Und dabei entsteht natürlich auch ein Riesenmehrwert für die Organisation. Ja. So, und dann habe ich mich natürlich gefragt, wow, Das passt super dazu. Ich würde gerne mehr Wirksamkeit haben. Ich würde gerne die Leute noch mehr begeistern. Ich meine, ich bilde mir ein, dass meine Kunden zufrieden sind. Ich kriege immer sehr gute Feedbacks. Aber irgendwie wünscht man sich immer noch, wow, da geht noch was. Da kann ich, ich kann noch mehr erreichen. Und deswegen hat mich das Thema so angesprochen. Ich habe dann erstmal das Buch gelesen, alle Materialien, die es dazu gab. Und dann die Ausbildung gemacht bei der Ina Weinbauer Heidel, mich auch zertifizieren lassen und arbeite jetzt in allen meinen Trainings mit diesem System. Da geht es darum, wie steige ich in ein Training ein? Wie erzeuge ich vorher schon Begeisterung? Wie steige ich aus dem Training aus? Wie erzeuge ich Materialien und Trainingsformen, dass die auch nachher dabei bleiben? Wie gestalte ich das Training selber? Wie binde ich die Führungskräfte ein? Wie erzeuge ich Zusammenwirken der Kollegen bei der Umsetzung etc. pp. Und das ist gerade eine Sache, die mich bei jedem Training beschäftigt, die Wirksamkeit zu steigern.
Ja, ich bin auch total begeistert von diesem Buch, habe es auch schon durchgearbeitet und versuche es umzusetzen. Ich werde das auch verlinken, weil ich das für Menschen, die Seminare geben, einfach extremst hilfreich finde und unterstützend. Damit hat sich die Frage schon fast erübrigt, wie schaffst du es, einen Transfer in den Firmen zu erreichen? Bist ja schon fleißig dabei. Ja. Und damit auch die Nachhaltigkeit, also wie schaffst du es, dass das nicht verpufft, sondern dass nachhaltig in den Firmen das über Jahre hinweg integriert wird?
Ja, also Das hängt an zwei Elementen, glaube ich. Das eine Element ist die Trainingsgestaltung, die Trainingssteuerung. Da habe ich als Trainer sehr viel Einfluss. Und dann hängt es davon ab, inwiefern das Unternehmen selbst diesen Bedarf sieht, diesen Bedarf der Nachhaltigkeit. Und zwar nicht nur auf dem Papier, also auf dem Papier sehen es alle 100%, sondern in der Praxis. Denn damit ist auch Geld verbunden, also Ressourcen, die da reingesteckt werden, Energie. Also dann werden halt ganz andere Gespräche vorgeführt, Steuerung, Einbindung von allen möglichen Playern, die das dann unterstützen. Das sind die zwei Elemente und tatsächlich greifen die natürlich ineinander beim Thema Transfer. Und für mich hat sich dadurch viel verändert. Das heißt, ich erzähle mal ein Beispiel. Ich habe jetzt gerade ein Service Center, mit dem ich arbeite. Und die hat mich angefragt, ob ich ein Training mache, ein eintägiges Training, wo es darum geht, mit Angriffen der Anrufer gegen die Service-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besser fertig zu werden. Und die Erwartung war, ich komme da morgens hin und gehe nachmittags wieder nach Hause und das war's. Und bevor ich dieses Transfer-Thema so beackert habe, hätte ich das auch so akzeptiert, dann hätten wir ein Telefongespräch geführt. Ich hätte bestimmte Dinge, die ich im Petto habe, zu diesem Thema vorgeschlagen. Die hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit gesagt, ja, weil diese Dinge ja aus meinem Erfahrungsschatz kommen und auch schon oft angewendet wurden und einfach gut sind. Aber diesmal habe ich das anders gemacht. Diesmal habe ich gesagt, lassen Sie uns doch erstmal zusammensetzen und ein Vorgespräch darüber führen, was Sie brauchen. Und dann werde ich Ihnen ein paar Vorschläge machen, wie wir das etwas anders aufsetzen, als sie das bisher gewohnt sind, um dadurch die Wirksamkeit zu erhöhen. Und dann waren die neugierig, ich bin hingefahren und habe ihnen dann erstmal vorgestellt, was denn in diesem Baukasten mit diesen Transfer-Tools alles drin ist. Und ein Teil davon ist zum Beispiel die Vorbereitung. Das heißt, die Mitarbeiter werden nicht einfach ins Seminar geschickt, sondern die Vorgesetzten der Mitarbeiter werden im Meeting 3 Wochen, bevor die Veranstaltung losgeht, erstmal sich mit den Teilnehmern zusammen hinsetzen und die Vorgesetzten erklären dann, worum es geht und werden bestimmte Materialien zur Vorbereitung austeilen, die Mitarbeiter vorbereitend auf das Seminar schon ausfüllen. Und damit geht schon eine ganz andere Form der Beteiligung los, aus 2 Gründen. Erstens, die Teilnehmer werden vorher aktiv, identifizieren sich schon vorher ganz anders mit dem Thema, kommen schon mit ausgefahrenen Antennen dahin, haben sich schon mit sich selbst beschäftigt, weil in den Vorbereitungsfragen geht es ja um sie, also um ihre Themen, die sie da erarbeiten wollen. Und zweitens, sie wissen, dass ihre Vorgesetzten mit einem ganz anderen Auge auf den Prozess gucken. Das heißt, die Vorgesetzten sind beteiligt an dieser Schulung. Ja, und die steigen also an dem Tag, wo das Training losgeht, schon mit ausgefüllten Materialien ins Training ein. Das erspart mir diese Erwartungsabfragen am Anfang etc. pp. Wir können gleich loslegen. Wir werden mit echten Beispielen loslegen, die die sich vorher erarbeitet haben. Und das Ganze wird dann auch nachbereitet. Und zwar ebenfalls mit den Vorgesetzten und in Peer Groups. Das heißt, nach dem Training wird 4 Wochen lang immer in Dyaden, also in Zweiergruppen, wöchentlich nachbereitet, was ist in dieser Woche passiert, welche Anrufe habe ich bekommen, wie bin ich damit umgegangen, welche Tools habe ich eingesetzt. Dann wird im Joe Fix, also im wöchentlichen Meeting, nachgefragt, was ist passiert, und die Ergebnisse dieser Dyaden werden im Joe Fix aufgearbeitet, sodass ein Transfer in der Gesamtgruppe stattfindet. Und nach 4 Wochen komme ich wieder ins Unternehmen, diesmal aber nicht für den ganzen Tag, sondern für 2 Stunden, und werde in einer Supervision die Fälle abarbeiten, wo Fragen nicht geklärt werden konnten im Doing, ja? Also wo Probleme nicht gelöst wurden, die dann mit mir zusammen bearbeitet werden. Und dieser ganze Prozess, also das spielt noch viel, viel mehr rein. Ich kratze jetzt quasi an der Oberfläche. Ich stelle jetzt mal die Sachen vor, die am leichtesten und am schnellsten zu erklären sind. Aber du merkst schon, das ist nicht mehr eine Gießkanne, die an einem Tag ausgegossen wird, sondern es ist eine Reise, die die Mitarbeiter mit ihren Vorgesetzten gemeinsam machen. Und ich erhoffe mir davon, und das ist das, was eben die wissenschaftlichen Befunde zeigen, dass dadurch nicht einer, sondern viel mehr sich dann daran beteiligen, das später umzusetzen, und dass dann alle viel mehr davon haben und für das Unternehmen insgesamt viel mehr Profit dabei rauskommt, in Form von besser vorbereitete Mitarbeiter, zufriedenere Kunden, eine bessere Teamstimmung etc. etc.
Ja. Ja, ich merke schon, du bist in dem Transferthema voll drin. Macht Spaß, dazu zu hören, und geht sehr viel in Resonanz mit mir. Welche Hürden siehst du oder Herausforderungen siehst du in Firmen, Organisationen, die gewaltfreie Kommunikation zu integrieren?
Da gibt's unzählige Hürden.
Die wichtigsten?
Also ich formuliere ja positiv, ja. Also wir in der gewaltfreien Kommunikation versuchen wir auch immer auf die Potenziale zu gucken als auf die Defizite. Also wichtig aus meiner Erfahrung ist, dass man im Unternehmen die wichtigen Brückenköpfe hinter sich hat. Also es werden niemals 100% für eine Sache sein. Und beim Thema gewaltfreie Kommunikation erst recht nicht. Also der Name polarisiert schon. Deshalb benutzen da auch manche Unternehmen Begriffe wie wertschätzende Kommunikation, empathische Kommunikation etc., weil sie glauben, oder achtsame Kommunikation, dass sie das den Mitarbeitern, Führungskräften, den Führungsetagen besser verkaufen können. Egal, was es ist, es werden aber immer ein paar Leute geben, die nicht dafür sind. Und wenn die an den kritischen Stellen sitzen, dann kann es passieren, dass zum Beispiel Mitarbeiter etwas lernen, versuchen umzusetzen und dann gegen eine Mauer prallen auf der Ebene über sich. Oder dass an der obersten Spitze des Unternehmens jemand sitzt, der das für Blödsinn hält und dann beim Mitarbeitertag eine Rede hält, die das Ganze komplett konterkariert. Also meine Erfahrung ist, solche Projekte funktionieren am besten, wenn man Brückenköpfe im Unternehmen hat. Also mit Brückenköpfen meine ich wesentliche Mitspieler, die das Thema unterstützen oder zumindest tolerieren. Also die sagen, meins ist es nicht, oder sogar, meins ist es nicht und ich werde auch nicht dran teilnehmen, aber die das auch nicht blockieren oder Knüppel in das Getriebe werfen. Und das ist manchmal viel Vorarbeit. Ich habe aber auch schon erlebt in Unternehmen, wo 2, 3 sogenannte Multiplikatoren oder Keyplayer gesagt haben, wir sind dagegen, die aber in Gesprächen und in Workshops davon überzeugt werden konnten, dass das, auch wenn es ihrer persönlichen Art gestrickt zu sein, widerspricht, dass sie aber gesehen haben, es gibt Sinn, es hat Effekte. Und deshalb ist es teilweise sogar dann vom Widerstand zur Toleranz bis hin zur aktiven Unterstützung und Beteiligung gekommen. Daraus ziehe ich aus diesen vielen Jahren auch in den Führungsetagen, in der Mitarbeit, in der Zusammenarbeit auch mit Kritikern, ziehe ich ganz, ganz viel Optimismus, dass man damit sehr weit kommt, wenn man eben die entsprechenden Gespräche führt.
Wenn es in Unternehmen, Organisationen Menschen gibt, die jetzt...
Entschuldigung. Ja? Eine zweite Sache, die du angefangen hast, ich habe ja jetzt über die Führungskräfte geredet, eine zweite Sache, die auch noch wichtig ist. Es gibt häufig eine homöopathische Erstverschlechterung, wenn die gewaltfreie Kommunikation eingeführt wird. Und ich sage das meinen Kunden vorher, damit sie davon nicht überrascht werden, sondern im Gegenteil, dass sie das aktiv bearbeiten, dieses Feld. Und das passiert folgendermaßen. Also es gibt jetzt eine Gruppe von Menschen, die lernt die gewaltfreie Kommunikation und fängt dann an zu fragen, wie geht es Ihnen im Meeting? Oder was bräuchten Sie jetzt? Was ist da Ihr Bedürfnis? Und dann sagt der Gegenüber, was wollen Sie jetzt von mir? Und im schlimmsten Fall, wenn es ein Gegner dieser Geschichte ist, sagt er dann, hör mir bloß auf mit gewaltfreier Kommunikation oder jetzt geht das los mit deinen Psychotaktiken oder willst du mich jetzt manipulieren? Also das ist etwas, was nicht mal vorkommt, sondern was regelmäßig vorkommt, wenn man eine Gesprächskultur verändert. Und über diese Mauer muss man rüber. Und da trainiere ich die Leute auch. Das bedeutet, ich bringe denen erstmal ein Wording bei, das nicht so ganz klassisch ist. Statt, wie geht es Ihnen, ist, kann man ja auch fragen, zum Beispiel, wie läuft das Projekt? Welche Schwierigkeiten gibt es? Wie gehen Sie damit um? Was macht das mit Ihnen? Oder, dass man aktiv was anbietet, wie zum Beispiel, ich habe den Eindruck, da haben Sie sich geärgert, statt zu fragen, wie geht es Ihnen? Weil wenn man fragt, ich habe den Eindruck, Sie haben sich da geärgert, dann ist das, klingt das ganz natürlich. Also die Leute fangen sofort an zu erklären, was sie geärgert hat. Und ich frage dann auch nicht, was für Bedürfnisse haben Sie, sondern ich frage, geht es Ihnen da um Gerechtigkeit? Und wenn, dann was für eine Gerechtigkeit? Sollen jetzt alle das Gleiche bekommen? Oder geht es Ihnen darum, dass jeder an der richtigen Stelle sitzt? Oder wie hatten Sie sich das vorgestellt? Und sofort bin ich im Dialog. Und genau das bringe ich auch meinen Klienten bei, dass sie eben nicht so ganz klassisch immer diese vier Schritte benutzen und dieses Vokabular, sondern ein Vokabular, was auch zu ihrer Organisation passt. Manchmal darf das auch ein bisschen flapsig sein. Also ich habe ja eben auch nicht gesagt, da werde ich angegriffen, sondern ich habe gesagt, ich werde auf die Hörner genommen. Ja, dass man, das ist ein, so reden die Menschen auch miteinander. Ja, dass ich das denen gleich beibringe und dass ich sage, wenn sie jetzt jemand angreift wegen gewaltfreier Kommunikation oder ihnen Psychotaktiken vorwirft, dass sie, dass man ihn dann einfach fragt, dass man sagt, okay, ich habe was gelernt. Gerade ich war in einem Seminar, wo es um Kommunikation geht und da geht es eben darum, um Klärung, um rauszukriegen, was ist los. Und dazu frage ich einfach Sie als mein Gegenüber, wie geht es Ihnen und was brauchen Sie? Das ist, ich möchte Sie nicht manipulieren, ich sage Ihnen das auch ganz offen, dass mich das interessiert, weil ich Ihnen ja was anbieten möchte, damit wir zu einer Lösung kommen. Dazu stelle ich Fragen. Und dann lasse ich die erstmal darauf reagieren. Ja, also dieser, dass man den anderen nicht verdammt dafür, dass er irritiert ist oder unsicher, sondern mit dem ins Gespräch darüber geht. Was braucht er denn? Oder was wünscht er sich denn für eine Umgangsform? Und dann, wenn er sagt, klipp und klar, dass sie klipp und klar mit mir reden oder irgend sowas in der Art und Weise, dann rede ich mit ihm klipp und klar, aber ich mache es immer noch in gewaltfreier Kommunikation. Ich sage vielleicht sowas wie, ja, ich bin da enttäuscht oder ich bin stinksauer, weil ich wünsche mir, dass wir mit der Organisation, dass wir zusammenarbeiten und dass wir ehrlich miteinander umgehen. Bin ich immer noch bei der gewaltfreien Kommunikation und er versteht jetzt vielleicht besser, was ich meine, als wenn ich so ganz klassisch die vier Schritte benutze, etc. Das ist eine Kunst. Das muss man auch entwickeln, also dass das authentisch wird. Und da darf man keine Angst davor haben, dass das dann angezweifelt wird, sondern aus meiner Sicht ist der beste Weg, dann auf die Leute offen zu reagieren und mit denen ins Gespräch darüber zu gehen. Die homöopathische Erstverschlechterung.
Ja.
Nach einer Weile, also ich habe jetzt betreue ein Unternehmen seit 2011, das sind jetzt 9 Jahre. Da war im zweiten und im dritten Jahr, ging es dauernd um diesen Satz. Das ist aber jetzt nicht achtsam von Ihnen. Heute höre ich das überhaupt nicht mehr. Das hat sich rausgewachsen. Die Botschaft ist angekommen. Das hat ein bisschen gedauert.
Ja. Gibt es weitere Schwierigkeiten, wenn Menschen in Firmen, Organisationen die gewaltfreie Kommunikation kennenlernen, anwenden wollen, umsetzen wollen, integrieren wollen auf verschiedenen Ebenen?
Ja.
Mit denen, die du genannt hast jetzt?
Ja, ganz klar ist auch eine Frage des Geldes. Was wollen die Unternehmen investieren? Also ich kriege ja manchmal Anfragen, sagt niemand. Wären Sie bereit, mal zu uns zu kommen, einen Tag lang, es gibt hier einen Konflikt, der schwelt seit 10 Jahren und vielleicht, dass Sie mal einen Tag gewaltfreie Kommunikation machen. Und also ich kriege ernsthaft diese Anfragen und zwar sogar regelmäßig. Und dann lache ich natürlich nicht, obwohl mir dann innerlich zum Lachen zumute ist, weil wie soll man einen 10 Jahre andauernden Konflikt mit Riesen, Fraktionen und Biografien etc., wie soll man denn am einen Tag durch gewaltfreie Kommunikation klären? Ich sage den Leuten ganz ehrlich, was ich glaube, was dabei passiert, nämlich nichts oder mehr oder weniger nichts. Und ich stelle dem gegenüber, was ich glaube, was es da bräuchte. Also das mache ich dann erstmal so ganz grob und dann fange ich an, Fragen zu stellen. Was ist denn genau Ihr Anliegen? Was wollen Sie denn genau erreichen? Und dann mache ich Angebote. Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Also die einen werden dann neugierig und sagen, ja, stimmt eigentlich, was Sie da sagen, klingt schlüssig und wir glauben Ihnen das auch. Dann lassen Sie uns doch mal ins Gespräch darüber gehen, was jetzt eine realistische, angemessene Maßnahme wäre. Und andere steigen aus dem Gespräch aus. Vielleicht gibt es noch eine dritte Gruppe, die sagt, können wir nicht mal vielleicht diesen einen Tag probieren und wenn es dann nicht läuft, dann können wir ja immer noch was machen. Ich habe mit 2 Gruppen eine gute Erfahrung. Die beste Erfahrung ist mit denen, die sagen, okay, wir gehen ins Gespräch und versuchen, einen Ansatz zu finden, der Nachhaltigkeit wahrscheinlich macht. Das sind dann etwas ausgefeiltere, größere Maßnahmen. Mit denen, die sagen, wir machen mal einen Tag und probieren das aus, da ist es bei mir so eine 50-50-Abwägung. Wenn ich den Eindruck habe, die wollen das wirklich mal ausprobieren und dann darauf basierend nochmal ins Gespräch gehen, dann mache ich es, weil ich die Erfahrung habe, dass die auch erstmal vielleicht lernen müssen, also erstmal Vertrauen aufbauen müssen, erstmal kennenlernen müssen, erstmal ihre eigenen Erfahrungen sammeln müssen, bevor sie bereit sind, mehr zu riskieren oder mehr zu investieren. Bei manchen sage ich aber auch, da verweise ich sie dann lieber an Kollegen. Ich mache das nicht, wenn ich nämlich den Eindruck habe, dass da Probleme delegiert werden oder gar nicht der Hintergrund an Wissen vorhanden ist, um das realistisch einschätzen zu können. Also wo Leute wirklich denken, mit einem Tag Beschallung, gewaltfreie Kommunikation würde man irgendwelche Probleme lösen. Ehrlich gesagt, dafür ist mir dann meiner Arbeitszeit zu schade, weil ich kriege sehr viele Anfragen für für Projekte, wo ich die Energie, die da reingesteckt wird, für sinnvoll angelegt halte.
Ich habe öfters mit Menschen zu tun, die jetzt nicht auf der oberen Führungsebene sind, die gewaltfreie Kommunikation kennenlernen, begeistert sind und sie gerne in ihrer Firma reinbringen möchten. Gibt es da eine Empfehlung, wie diese Personen vorgehen könnten?
Ja, das ist wirklich sehr häufig so der Fall. Begeisterte Menschen, egal aus welcher Hierarchieebene, die gerne gewaltfreie Kommunikation in ihre Organisation, in ihr Unternehmen oder ihre Großfamilie oder wo auch immer etablieren würden und erstmal Einzelkämpfer sind. Die können profitieren von Menschen wie uns, um sich erstmal ein Bild zu machen, was es alles dafür braucht. Ich habe neulich eine Anfrage gehabt aus einem großen Verband, wo eine Person mich angefragt hat, die irgendwie extern der, oder also nicht extern, aber irgendwie losen Bezug zur Personalabteilung hat und diese Idee hatte. Und mit der bin ich erstmal durchgegangen, was es alles braucht, um ein Unternehmen in Bewegung zu bringen. Da ist ja die Kinnlade runtergeklappt, die dachte, das wäre ganz einfach. Und dann habe ich ihr empfohlen, erstmal jemand von der Personalabteilung, die über die Ressourcen letztendlich verfügt, oder eine Führungskraft, die wirklich ein Standing-Unternehmen hat, also die auch da Einfluss hat, Bewegung erzeugen kann, mit mir oder jemand anderen ins Gespräch zu bringen, der sowas schon mal gemacht hat. Ja, also dass sozusagen ein Dreieck entsteht. Jemand, der begeistert ist, jemand, der etwas bewegen kann im Unternehmen und jemand, der Ahnung hat, wie sowas funktioniert. In diesem Dreieck kann man dann mal ausloten, was bei diesem Unternehmen machbar ist, wie man sowas initiieren könnte. Und von diesem Dreieck ausgehend kann man dann an die entsprechenden Personen rantreten und die sogenannten Brückenköpfe aufbauen. Langsam, Schritt für Schritt, Gespräch für Gespräch. Materialien zur Verfügung stellen, persönliche Gespräche führen, wo man Fragen beantwortet. Es geht ja letztendlich in der gewaltfreien Kommunikation immer darum, Bedürfnisse zu befriedigen, also rauszukriegen, was haben denn die unterschiedlichen Player in dem Unternehmen für Bedürfnisse? Wie könnten die profitieren davon? Wie könnte man eine Win-Win-Situation erzeugen zwischen demjenigen, der begeistert ist, vielleicht weil er das spirituell toll findet. Also da gibt es ja sehr viele Gründe, warum man von gewaltfreier Kommunikation begeistert ist. Und aber auch, was die Bedürfnisse des Unternehmens sind, was die Bedürfnisse der Personalabteilung sind, wo die gerade stehen. Ja, wenn die gerade ein ganz anderes Konzept aufgezogen haben, um Kommunikation zu verändern im Unternehmen, dann ist es vielleicht so, dass sie sagen, gewaltfreie Kommunikation könnte gut sein, aber wir machen gerade was anderes, deshalb passt es nicht. Und dann würde ich der Person, die so begeistert ist, erklären, warum es gerade jetzt im Unternehmen eben nicht an der Zeit ist, weil die Personalabteilung mit was anderem beschäftigt ist. Wenn da aber Interesse besteht, dann kann man ja vielleicht die richtigen Leute an einen Tisch bringen und die begeistern. Also ist das angekommen? Also dieses Dreieck, das ich meinte, die begeisterte Person mit jemand, der es kann, der Erfahrung damit hat und jemand aus dem Unternehmen, der eben dann auch Türen öffnen könnte.
Wie siehst du denn generell so die Entwicklung von gewaltfreier Kommunikation in Organisationen, in Firmen, in Unternehmen? Wie ist da deine Erfahrung? Wie schaut es da aus? Wo geht es auch hin vielleicht?
Also für die konkreten Zahlen würde ich einiges Geld bezahlen. Wenn mir da jemand eine Studie liefern würde, wo das genau schwarz auf weiß belegt ist, wie sich das verbreitet hat und vor allen Dingen wo in Deutschland. Ja. Die gibt es nämlich nicht. Aber was es gibt, ist so Befragungen von großen Zeitschriften, die sich mit Personalthemen beschäftigen. Managerseminare, Magazin und Haufreport etc. pp. Und da habe ich gelesen, dass jede fünfte oder sechste Personalabteilung mit gewaltfreier Kommunikation bereits gearbeitet hat. Und dass es ein sehr beliebtes Tool ist, das auch weiter an Beliebtheit zunimmt. Und dafür gibt es für mich eine ganz einfache Erklärung. Der Prozentsatz der Zeit, die Menschen mit Gesprächen verbringen, in Unternehmen, insbesondere in leitenden Funktionen, steigt immer weiter an. Der soll inzwischen über 60% der Zeit betragen. Und an der Uni lernst du fast nichts zu dem Thema. Da lernst du alles Mögliche, was allerdings dann in 3-4 Jahren teilweise auch schon veraltet und überholt ist. Da kommt der nächste Ansatz. Also die Schlagworte agile Unternehmung etc. pp. Und ständig kommt eine neue Welle. Aber in der Uni lernst du nicht das, was du am allernötigsten brauchst, nämlich ständig abzudaten und Leute für das zu begeistern, was gerade versucht wird und ständig mit Leuten Lösungen zu verhandeln, die aus interdisziplinären Teams aufeinanderprallen, die in ständig wechselnden Projekt zusammenhängen, miteinander funktionieren sollen, die international mit ganz anderen Sozialisierungen zusammenarbeiten sollen, etc. pp. Das lernst du an der Uni ganz wenig. Und dafür eignet sich die gewaltfreie Kommunikation perfekt, weil es immer darum geht, hinzugucken, was braucht jemand, hinzugucken, wie geht's dem, Lösungen miteinander zu verhandeln, Win-Win-Situationen herzustellen. Und das ist halt für Teambuilding, für Flexibilität wichtig. Und natürlich die Selbstempathie, also immer wieder zu gucken, wie geht's mir eigentlich gerade in diesem ganzen Wandel? Wie kann ich mich stabilisieren? Was brauche ich? Wie kann ich für mich sorgen? Auch da liegt die gewaltfreie Kommunikation ja einen großen Schwerpunkt drauf. Deswegen glaube ich, also dass der Trend unser Friend ist, also dass es immer mehr benötigt wird und auch auf immer offenere Ohren stößt.
Ja, auch in Bezug auf das, dass ja Hierarchien abgebaut werden oder werden sollen. In kleineren Unternehmen ist es ja schon der Fall, dass es flache Hierarchien gibt. Und dann braucht es ja umso mehr Kommunikation.
Genau, und das bringt uns zum nächsten kritischen Punkt. Also ich habe in den letzten Jahren auch mit so ein paar Graswurzelunternehmen oder Verbänden zusammengearbeitet. Und dabei ist mir eine Problematik aufgefallen, die mich so ein bisschen skeptisch stimmt, dass manche Organisationen, Unternehmen sich einfach viel zu viel in viel zu kurzer Zeit vornehmen. Das heißt, die bauen alle ihre Schienen ab. Ich habe mit Unternehmen zusammengearbeitet, da können die Mitarbeiter sich ihren eigenen Arbeitsplatz, ihr Tätigkeitsfeld frei aussuchen. Die können sogar ihren Lohn, also ihr Gehalt skalieren, etc. Papier. Das sind diese tollsten Sachen in einer völlig freien, super spirituell entwickelten Gesellschaft, wäre das bestimmt der Jackpot, wenn das voll gelebt würde. Was ich dann aber erlebe, ist eine Überforderung des Systems. Also die wollen jetzt gewaltfrei miteinander reden, die wollen, dass jeder sich seine Tätigkeit aussuchen kann, dass man ständig an unterschiedlichen Arbeitsplätzen, in unterschiedlichen Räumen arbeitet und dabei ganz, ganz viele Bedürfnisse, wie zum Beispiel Sicherheit, Klarheit, Orientierung und so weiter, so weit in den Hintergrund geraten, dass die Menschen dann plötzlich, und das ist dann überraschend, das Einfachste nicht mehr hinkriegen, nämlich miteinander wertschätzend umzugehen. Ja, also die haben mich irgendwann mal gerufen, um mit denen gewaltfreie Kommunikation zu machen. Jetzt machen die aber so viel anderes gleichzeitig, dass sie dann die gewaltfreie Kommunikation oder wertschätzende Kommunikation nicht mehr hinkriegen, weil sie 25 andere Themen auch noch im Kopf haben, die passieren sollen.
Weil so viel Neues ist, Überforderung vom System, Überforderung von Menschen, die komplett was Neues lernen, genau. Und jetzt, was eh schon eine Herausforderung ist und dann das System auch noch komplett neu ist, wo wenig Erfahrung da ist.
Und jetzt erlebe ich, dass die Leute, die also diesen großen Umbruch wollen, vor mir sitzen und sich vor mir gegenseitig fertig machen. Also sozusagen das große Einmaleins wollen und dann das kleine Einmaleins nicht mehr hinkriegen. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht und dabei ist mir in Erinnerung gekommen, dass ich mal ein Buch gelesen habe über Geld und in dem Buch stand das Beispiel von einer Gruppe, die also das Geld abschaffen wollte, als große zusammenhängende Gruppe und sich dabei dann nach ein paar Jahren in die schlimmsten juristischen Prozesse verstritten hat, wo es nur noch um Geld ging und viele, viele Anwälte sich eine goldene Nase dran verdient haben. Und in dem Buch stand, du musst, bevor du das Geld abschaffen kannst, erstmal den Umgang mit dem Geld gelernt haben. Dann kannst du es dann irgendwann abschaffen. Und der sagt, es gibt dann irgendwie ganz viele Stufen, bis du an dem Punkt kommst, wo du das alles loslassen kannst. Und das hatte ich dann mal übertragen über mein Feld, also die gewaltfreie Kommunikation. Und das hat mir irgendwie so bei mir ausgelöst, dass ich den Menschen empfehle, kleine Schritte zu gehen und diese Schritte wirklich erstmal zu integrieren, bevor sie in den nächsten Schritt gehen. Also dieses Thema Kommunikation ist für mich sozusagen im Prinzip der erste Schritt, also über Dinge verhandeln zu können, dabei aus einer Haltung, zugewandten Haltung zu agieren, auch wenn man unter Druck kommt, immer wieder die Bereitschaft aufzubauen, zu verstehen, um welche Bedürfnisse es geht und nach variablen Lösungen, angepassten Lösungen zu suchen. Ja? Und dann den nächsten Schritt zu gehen und dann den nächsten und dann den nächsten und den nächsten. Und auch zu merken, wenn einen etwas überfordert, mal wieder einen Schritt zurückzugehen. Und ja, deswegen habe ich bessere Erfahrungen mit Unternehmen, die sagen, wir haben einen 10-Jahres-Plan und wir wollen jetzt erstmal in den nächsten 3 Jahren das und das etablieren, bevor wir dann den nächsten Schritt gehen. Mhm. Aber da gibt es auch wieder ein Problem, den Einwand, dass sie häufig natürlich sagen, irgendwie, dann hat der Vorstand gewechselt und dann gibt es wieder ein neues Thema, wir wollen aber jetzt irgendwie was verankern. Es ist auch für die Personalabteilung, für die Geschäftsführung nicht so leicht.
Ja. Hat das für dich sozialer Wandel, Gesellschaftsveränderung, hat das für dich einen hohen Wert, weil du viel in Firmen und Organisationen unterwegs bist? Ist das, spielt das einen großen Wert in deinem Arbeiten?
Also meine ehrliche Antwort darauf lautet, also wie soll ich es ausdrücken? Weißt du, Peter, meine Ziele im Leben waren erstmal ein guter Vater zu sein. Das war das erste Ziel, das ich mir gesetzt habe, als ich eine Familie gegründet habe. Da habe ich gedacht, ich muss nicht die Welt verändern. Das habe ich als Student gedacht. Da hatte ich den Ansatz, ich wollte die Welt verändern und alles bewegen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich ein guter Vater wäre, also unter einem guten Vater stelle ich mir vor, ein Vater, der dann als Erwachsener, wenn die Kinder erwachsen sind, eine gute Beziehung zu seinen Kindern hat, Kinder, die mit einer inneren Stärke dann in die Welt gehen, wenn sie aus der Familie rausgehen, die für sich zu sorgen gelernt haben, die sich lieben gelernt haben, etc. pp. Wenn ich also das geschafft habe, dann habe ich in meinem Leben unglaublich viel geschafft. Das Zweite, was ich mir vorgenommen habe, ist, ein gesunder Mensch zu sein, also einen gesunden Körper zu erhalten und einen gesunden Geist. Also das heißt, dafür zu sorgen, dass ich eine Zugewandtheit zum Leben habe, dass ich eine Liebe zum Leben empfinde, wenig krank bin und auch die Trauma, die ich in einem schwierigen Familienumfeld mir angeeignet habe, dass ich die bis zu dem Punkt aufgelöst und bearbeitet bekomme, dass ich ohne seelisches Leiden leben und alt werden kann. Das war mein zweites Ziel. Und mein drittes Ziel war dann, Partnerschaften in meinem Leben eingehen zu können, Freundschaften und Liebespartnerschaften, Liebesbeziehungen, die von gegenseitiger Wertschätzung, von Respekt, von Liebe getragen sind. Und auch da das, was ich familiär geerbt habe oder auch gesellschaftlich übernommen habe, bis zu dem Punkt bearbeiten und auflösen zu können, dass ich da was machen kann, mit dem ich dann auch und natürlich mein Gegenüber glücklich und zufrieden bin. So, und jetzt merkst du schon, also ich persönlich finde, das sind enorme Ziele. Dann kam das vierte Ziel dazu, in Unternehmen etwas bewegen zu können. Und deswegen spreche ich nicht von, deshalb spreche ich nicht vom sozialen Wandel und so weiter und so fort, weil ich möchte die Schnauze nicht so voll nehmen. Ich bin zufrieden, wenn ich merke, dass Menschen aus meinen Seminaren rausgehen und sagen, ich gehe ab jetzt einen anderen Weg. Ich gehe einen Weg, der sich an dem Ziel Wertschätzung, Selbstempathie, Empathie für andere orientiert. Diesen Weg schlage ich ein. Wenn ich einen habe vor mir, der dann losgeht und bei dem sehe, der setzt das um, ist für mich, schlägt mein Herz voller Glück. Inzwischen kenne ich sehr, sehr viele. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie zufrieden ich bin.
Ja.
Wenn ich dann noch sehe, ein Team macht sich auf diesen Weg. Wow, ich arbeite jetzt gerade mit einer IT-Abteilung, die immer wieder bei mir Seminare gebucht haben und die jetzt gesagt haben, okay, jetzt bilden wir unsere Leute aus. Ein Jahr lang wird die IT-Abteilung auf freiwilliger Basis verändert dadurch, dass Menschen ein Zertifikat bekommen, dass ganz viele Schulungen, nicht nur punktuell, sondern eine richtige Ausbildung machen, dann macht mich das glücklich. Wenn ich dann sehe, dass ein ganzes Unternehmen, ich arbeite mit einem Unternehmen, das jeden Mitarbeiter, das ins Unternehmen kommt, bei mir mit gewaltfreier Kommunikation ausbilden lässt und jede Führungskraft im Unternehmen bei mir mit gewaltfreier Kommunikation schulen lässt. Wenn sich ein ganzes Unternehmen in Bewegung setzt, um was zu verändern. Wow, also da werde ich noch, wenn ich irgendwann mal im Altersheim oder mein Ziel ist ja irgendwann mal auf meiner Rennstamm als alter Knacker in den Sonnenuntergang zu gucken. Wenn ich mich daran zurückerinnere, dann denke ich, wow, super, genial. Ich spreche nicht von diesen Worten sozialen Wandel, weil ich einfach sage, ich, das sind schon so hohe Ziele. Also das würde für Glück, für mein persönliches Glück, für meine Zufriedenheit vollkommen ausreichen, wenn ich diese vier Ziele umsetze.
Ja, jetzt sind wir schon fast bei der letzten Frage. Hast du noch Visionen? Also die Range habe ich schon gehört, Sonnenuntergang. Gibt es vorher noch irgendetwas, was du so als Vision hast, ohne konkret zu werden vielleicht oder auch konkret?
Ja. Der Helmut Schmidt, der war doch derjenige, der gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.
Ja,
ja, tatsächlich, ich habe eine Vision und da bin ich auch dran. Also ich verdiene ja zu 90% oder 95% mein Geld in großen Organisationen und Unternehmen und 5%, manchmal 10% offene Seminare, zum Beispiel in der Akademie im Park in Wiesloch, zum Thema gewaltfreie Kommunikation, Mimikresonanz, Tanz auf dem Vulkan, also wo es immer um den Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen geht und Mediationsausbildung, also wo ich Konfliktprofis ausbilde, da bin ich auch zertifizierter Mediationsausbilder für den Bundesverband Mediation. Jetzt eine Sache, von der ich seit einigen Jahren träume, als ich meine Ausbildung zum Organisationsentwickler gemacht habe in Wien, hatte ich ein Meisterstück abzuliefern und dem Meisterstück habe ich meine eigene Organisation mir mal vorgeknüpft unter systemischen Gesichtspunkten, systemischen Fragen und bin da zu der Vision gekommen, irgendwann eine eigene Akademie zu eröffnen, die bestimmte Elemente verbindet, die mir halt besonders wesensnah sind. Und das sind Ausbildungen, wo es um das Thema Haltung geht. Also das Thema gewaltfreie Kommunikation verknüpft mit dem Thema Emotionsregulation und auch Techniken für den Arbeitsalltag, Haltung in der Arbeitswelt. Und der zweite Punkt ist Gesundheit. Ich hätte da gerne ein Institut oder so, wo auch Gesundheitsaspekte, und da stelle ich mir halt vor, ein Schwimmbad, eine Trainingshalle, ein Personal Trainer, wo man laufen, wandern, sich bewegen kann. Einen großen Garten, das wäre das dritte Element. Natur, Stille, Vogelgezwitscher, runterkommen, ganz zu sich selbst kommen und dann am Thema Haltung. Also die drei Elemente: Haltung, Training, Ausbildung, Bewegung, Gesundheit, gutes Essen. Und das dritte ist Natur, runterkommen, entschleunigen, zu sich selbst finden, um dann auf andere zugehen zu können. Diese drei Elemente möchte ich in eine Akademie auf dem Land aufbauen. Dafür gibt es auch einen Businessplan, dafür gibt es auch einen Zeitrahmen. Der Traum, der wird immer realer. Er ist aber noch nicht Wirklichkeit. Ich drücke die Daumen mir selbst, dass das klappt.
Dann würde ich sagen, wenn es soweit ist, rührst du dich und dann machen wir nochmal ein Interview und unterhalten uns dann über diese drei wichtigen Bausteine, die du vorhast.
Und das Interview machen wir dann aber am Swimmingpool mit einem gesunden Cocktail in der Hand. Also gerne auch antialkoholisch.
Gerne, ich komme gerne vorbei.
Oder mit und mit einem schönen Blick auf den See nebenan. Und dann lassen wir mal Revue passieren und sehen mal, was noch alles geht. Denn die Träume, die wachsen ja mit dem, was man tut.
Genau, und du hast ja noch ein paar Jahre vor dir, wenn man sagt 40 Jahre noch, da kann ja noch viel passieren.
Apropos, ein paar Jahre vor mir, wenn wir jetzt gerade beim Interview sind, ich habe gerade mein erstes E-Learning fertiggestellt. Das bedeutet, ein komplettes Tool, womit man sich selber mit 33 Videos gewaltfreie Kommunikation aneignen kann oder wenn man schon ein Seminar bei dir, bei anderen Trainern, bei mir gemacht hat, vertiefen oder wiederholen kann. Das wird ein ganz interessantes Experiment, weil wir haben da Transfertechniken eingebaut. Also das heißt, Videos und Aufgaben, die darauf einzahlen, dass man da dran bleibt. Beispielsweise einen Tagesplaner, wo man jeden Tag strukturieren kann, aber wo auch schon die Basics erhalten sind für Selbstempathie, für aktives Zuhören, für Fragetechniken und so weiter. Das kann man so aufklappen, wenn man am Telefon sitzt, eine E-Mail schreibt, sofort besitzen. Also solche Techniken haben wir da eingebaut. Ich trete da auf als Sherlock Holmes, wir rätseln über Gefühle. Ich trete auf als Goethe, wir dichten zu Bedürfnissen, zu Beobachtung und Bewertung etc. pp. Das ist interaktiv, das macht Spaß und soll dazu führen, dass wir auch Leute erreichen, die bis jetzt vielleicht keine Zeit oder keine Lust auf ein Seminar hatten und einfach mal per Internet die gewaltfreie Kommunikation kennenlernen wollen. Und dazu soll dann eine ganze Reihe entstehen, die einzelne Themen vertieft. Dazu soll eine App entstehen, wo man das mit App begleiten kann, Trainingsmaterialien, sodass man sich auch virtuell online immer weiter in die gewaltfreie Kommunikation vertiefen kann. Wobei ich immer sage, aus meiner Sicht macht es das Zusammenspiel. Also gewaltfreie Kommunikation ohne Begegnung finde ich auf Dauer ein bisschen unbefriedigender.
Ja.
Also ich finde, man soll am schönsten ist es, in der Gruppe zu lernen und dann selbst zu vertiefen.
Ja, ich finde es immer faszinierend zu beobachten, was du alles so produzierst. Du hast 7 Bücher geschrieben und alle möglichen Tools und in der GfK-Szene beschäftigst du dich mit anderen zusammen mit dem Transfer. Also ich finde und fände es extrem bereichernd, dass es so Menschen gibt wie du, die da so machen, tun und was bewegen einfach. Da kann was passieren. Vielen Dank also dafür. Ja gut, ich werde alles verlinken und dann sage ich vielen Dank, Hel. Danke für das Interview. Ich könnte mit dir ein paar Stunden noch, glaube ich, weiter zuhören hauptsächlich. Ein paar interessante Fragen stellen, die mich interessieren. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Dann beeile ich mich mit der Akademie, damit wir möglichst früh da am Swimmingpool
bleiben. Ja, vorher schwimmen. Danke, mach's gut. Tschüss. Yeah.
life to